Lesepause.
Bartimäus, das Amulett von Samarkand von Jonathan Stroud. Teil 1, Bartimäus. Die Temperatur im Zimmer sank rasch. Eis bildete sich auf den Vorhängen und überzog die Deckenlampen mit einer dicken Kruste. Die Glühfäden sämtlicher Birnen schnurrten zusammen und verglommen. Und die Kerzen, die wie eine Kolonie Giftpilze aus jener freien Fläche sprossen, erloschen. Das abgedunkelte Zimmer füllte sich mit einer stickigen, gelben Schwefelwolke, in der verschwommene schwarze Schatten wühlten und waberten. Und von weit her erklang ein vielstimmiger Schrei. Plötzlich drückte etwas gegen die Tür, die hinaus zur Treppe führte. Das ächzende Gebälk wölbte sich. Unsichtbare Füße patschten über die Dielen, unsichtbare Lippen zischelten Niederträchtigkeiten hinter dem Bett und unter dem Schreibtisch hervor. Der Schwefeldampf verdichtete sich zu einer dicken Rauchsäule und wirkte kleine Tentakel heraus, die wie Zungen in die Luft leckten und sich wieder zurückzogen. Die Säule stand direkt über dem Pentagramm und brodelte unablässig zur Decke empor, wie die Rauchwolke über einen Vulkan. Dann, nach einer kaum merklichen Unterbrechung, tauchten mitten im Rauch zwei gelbe, stechende Augen auf. Also bitte, es war sein erstes Mal. Ich wollte ihm einen Schrecken einjagen. Was mir auch gelang. Der dunkelhaarige Junge stand in einem zweiten, kleineren, mit verschiedenen Runen ausgemalten Drudenfuß, etwa einen Meter neben dem eigentlichen Pentagramm. Er war leichenblass und zitterte wie Espenlaub. Er klapperte mit den Zähnen, Schweißperlen tropften ihm von der Stirn, erstarrten im Fallen zu Eis und klirrten wie Hagelkörner auf dem Fußboden. Alles schön und gut, aber was soll's? Ich meine, er sah aus wie gerade mal 12, aufgerissene Augen, eingefallene Wangen, so erhebend ist es nun auch wieder nicht, ein mickriges Büschlein zu Tode zu erschrecken. Übrigens, was das betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Manche finden es amüsant und überlegen sich immer neue Taktiken, ihre Beschwörer durch ausgeklügelte, abstoßende Erscheinungen zu erschrecken. Normalerweise darf man höchstens erwarten, ihnen Albträume zu bescheren. Aber gelegentlich sind solche Strategien so erfolgreich, dass Zauberlehrlinge tatsächlich in Panik geraten und aus ihrem schützenden Kreis heraustreten. Dann ist alles geritzt, für uns. Aber es bleibt riskant. Oft sind sie gut ausgebildet und wenn sie dann älter werden, rächen sie sich. Naja, daher schwebte ich abwartend auf der Stelle und hoffte, es würde nicht allzu lange dauern, bis er die Entlassungsformel sprach. Um mir die Zeit zu vertreiben, ließ ich blaue Flammen so am Innenrand des Pentagramms emporzüngeln, als versuchten sie auszubrechen und nach ihm zu schnappen. Ha, natürlich reiner Hokuspokus. Ich hatte bereits alles überprüft. Das Siegel war recht ordentlich gezogen und er hatte sich nirgendwo verschrieben. Schade. Schließlich sah es so aus, als hätte der Bengel genug Mut gefasst, um zu sprechen. Jedenfalls schloss ich das aus dem Beben um seine Lippen, das nicht nur von nackter Angst herzurühren schien. Ich ließ das blaue Feuer erlöschen und ersetzte es durch einen widerlichen Gestank. Der Junge sagte etwas. Ziemlich piepsig. Ich befehle dir, mir... Ja, nun mach schon. Deinen Namen zu nennen. Ja, so fangen sie immer an, die Jungen. Sinnloses Gestammel. Er wusste so gut wie ich, dass er meinen Namen schon kannte. Wie hätte er mich sonst beschwören können? Dazu bedarf es der richtigen Worte, der richtigen Gesten und vor allem den richtigen Namens. Ich meine, es ist ja nicht so, als bestellte man ein Taxi. Bei einer Beschwörung kommt nicht einfach irgendwer. Ich wählte eine volle, tiefe, samtige, dunkle Stimme. So eine, die von überall und nirgends ertönt und Anfängern die Haare zu Berge stehen lässt. Bartimäus! Der Kleine schluckte schwer, als er das hörte. Immerhin, er war also nicht ganz dumm. Er wusste, wer und was ich war. Er kannte meinen Ruf. Als er seine Spucke runtergewürgt hatte, stotterte er weiter. Ich befehle dir, nochmals zu antworten. Bist du jener Bartimäus, der in alten Zeiten von den Magiern beschworen wurde, die Mauern von Prag wieder aufzurichten? Was für ein elender Umstandskrämer. Welcher Bartimäus sollte ich wohl sonst sein? Diesmal drehte ich die Lautstärke ein bisschen auf. Das Eis auf den Glühbirnen knisterte wie karamellisierter Zucker. Die Fensterscheiben hinter den schmutzigen Vorhängen summten und vibrierten. Der Junge schwankte. »Ich bin Bartimäus. Ich bin Sakkar Ajini Ngorso, der Mächtige, und die silbergefiederte Schlange. Ich richtete die Mauern von Uruk, Karnak und Prag wieder auf. Ich sprach mit König Salomo. Ich galoppierte mit den Büffelvätern über die Prärie. Ich wachte über das alte Simbabwe, bis seine Wälle zerfielen und die Schakale seine Bewohner fraßen. Ich bin Bartimäus. Ich kenne weder Herrn noch Meister. Deshalb frage ich dich, mein Junge, wer bist du, dass du nach mir rufst?« Echt eindrucksvoll, was? Und obendrein wahr, was dem Ganzen noch mehr Nachdruck verlieh. Aber ich wollte nicht einfach nur so auf den Putz hauen. Ich hoffte, das Burschlein dazu zu verleiten, mir seinerseits seinen Namen zu verraten, damit ich etwas in der Hand hatte, wenn er mal nicht aufpasste. Solange ich mich in meinem Bannkreis befand, waren mir natürlich die Hände gebunden. Später aber könnte ich herausfinden, wer er war, nach den Charakterschwächen suchen, nach Details aus seiner Vergangenheit, die ich mir zunutze machen konnte. Wunde Punkte hatte sicherlich jeder. Besser gesagt, jeder von euch. Aber ich hatte Pech. Bei den Kräften des Kreises, den Zacken des Pentagramms und dem Ring der Runen. Ich bin dein Herr und Meister. Du hast mir zu gehorchen. Irgendwie war es ziemlich demütigend, diese alte Leier aus dem Mund eines so schmächtigen Knirpses zu hören. Noch dazu mit dieser nervigen Piepsstimme. Ich verkniff mir, ihm gehörig die Meinung zu geigen und intonierte stattdessen die übliche Erwiderung. Hauptsache, es war rasch vorbei. Was ist dein Begehr? Ich muss allerdings zugeben, dass ich überrascht war. Die meisten Anfänger wollten erstmal nur gucken. Sie möchten einen Blick hinter den Vorhang werfen und sich an ihrer künftigen Macht berauschen, sind aber viel zu nervös, um sich wirklich auszuprobieren. So ein kleiner Scheißer wie dieser, der sich gleich als erstes traut, Wesenheiten wie mich anzurufen, findet man selten. Der Junge räusperte sich. Sein großer Auftritt war gekommen. Darauf hatte er sich lange vorbereitet. Davon hatte er seit Jahren geträumt, statt auf seinem Bett herumzulümmeln und an Rennautos oder Mädchen zu denken. Mürrisch wartete ich auf seinen lächerlichen Befehl. Was hatte er sich wohl ausgedacht? Meistens sollte ich einen Gegenstand schweben lassen oder quer durchs Zimmer bewegen. Vielleicht wollte er auch, dass ich irgendein Trugbild herbeihexte. Das könnte lustig werden, denn es gab bestimmt eine Möglichkeit, den Befehl falsch zu verstehen und den Jungen aus der Fassung zu bringen. Einmal verlangte ein Zauberer von mir, ihm seine große Liebe zu zeigen. Ich hielt ihm einen Spiegel vor.
»Ich befehle dir, das Amulett von Samarkand aus dem Haus von Simon Lovelace zu holen und es mir morgen bei Sonnenaufgang, wenn ich dich wieder rufe, herzubringen.«
»Was soll ich?«
»Ich befehle dir...«
Ach, »schon gut, ich hab's gehört.« Ich wollte nicht gereizt klingen. Es rutschte mir einfach so raus. Auch die Grabesstimme verrutschte mir ein bisschen.
»Dann geh!«
»Ey, Moment mal!« Ich spürte dieses komische Gefühl im Magen, das man immer hat, wenn man entlassen wird. Als würde einem das Gedärm zum Hintern herausgezogen. Die Formel musste dreimal gesprochen werden, bevor man endgültig verschwinden muss, falls man es darauf anlegt, noch ein Weilchen dort herumzuhängen. Normalerweise legt man es nicht darauf an, aber diesmal rührte ich mich nicht vom Fleck, sondern blieb ein glühendes Augenpaar in einer bösartig blubbernden Rauchsäule.
»Weißt du überhaupt, was du da verlangst, Kleiner?«
»Ich wünsche kein Gespräch mit dir, keinen Streit und keine Verhandlungen. Ich lasse mich nicht auf Rätsel, noch auf Wetten oder Glücksspiele ein. Oder schon gar nicht.
Auch mir liegt wahrhaftig nichts daran, mich mit einer halben Portion wie dir abzugeben. Aber verschone mich gefälligst mit deinem auswendig gelernten Humbug. Offenbar versucht jemand, dich für seine Zwecke zu missbrauchen. Wahrscheinlich dein Meister, habe ich recht? Ein feiger Tatterkreis, der ein Kind vorschickt.« Ich nahm den Rauch ein wenig zurück und offenbarte zum ersten Mal meine Gestalt, aber nur verschwommen. »Wenn du danach trachtest, einen richtigen Zauberer zu bestehlen, indem du mich beschwörst, spielst du doppelt mit dem Feuer. Wo sind wir hier überhaupt? In London?« Er nickte. Klar war das London. irgendein heruntergekommenes Reihenhaus. Ich spähte durch die Rauchschwaden ins Zimmer. Niedrige Decken, wellige Tapete. An der Wand der verbliebene Druck einer düsternen holländischen Landschaft. Einen komischen Geschmack hatte der Junge. Ich hätte eher Popsängerinnen oder Fußballspieler erwartet. Die meisten Zauberer sind schon in ihrer Jugend schrecklich angepasst. »Du Ärmster!« Meine Stimme klang sanft und mitleidsvoll. »Die Welt ist schlecht und man hat dich schlecht auf sie vorbereitet.«
»Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe dir einen Auftrag erteilt und fordere dich auf zu gehen.«
Meine zweite Entlassung. Meine Eingeweide fühlten sich an, wie von einer Dampfwalze überrollt, und ich spürte, wie meine Gestalt flackerte und flimmerte. Trotz seiner Jugend verfügte dieser Knabe über beträchtliche Macht.
»Nicht mich hast du zu fürchten. Jedenfalls vorerst nicht. Simon Lovelace wird dir schon die Hölle selbst heiß machen, wenn er merkt, dass man ihm das Amulett gestohlen hat, und sein jugendliches Alter wird für ihn kein Anlass zur Nachsicht sein.«
»Du musst mir zu Diensten sein.«
»Ja, schon gut.«
Einst musste man ihm lassen. Er war fest entschlossen. Und ziemlich dumm. Er hob die Hand. Ich vernahm die erste Silbe des methodischen Schraubstocks. Er wollte mich durch Schmerzen gefügig machen. Ohne mich mit weiteren Spezialeffekten aufzuhalten, machte ich mich davon.